Ich habe ja jetzt gar nicht vor, mit Ihnen einen Bibelabschnitt durchzugehen, sondern ich wollte Themen anschneiden und die Themen mit Ihnen durchgehen. Jesus hat einmal das Reich Gottes, seine Herrschaft in dieser Welt verglichen. Er hat viele Beispiele gebraucht, aber mit einem Vergleich besonders eindrücklich gesprochen, mit dem Bild vom Sämann. Kennen alle die Geschichte, das Gleichnis, wie dieser Sämann sein Korn auswirft und dieses Korn auf verschiedenen Boden fällt. Gut, da fällt also Korn auf den Weg und auf dem Weg wird es vertrampelt, anderes fällt unter die Steine. Wir sagen, bei uns in unseren Landschaften ist das Haag, das zwischen den Feldern ist, wo die Dorngestrüppe sind, wo man die Steine immer wieder abgekippt hat. Und dort zwischen diesen Steinen und im Dornhag kann es nicht aufgehen und verdorren schließlich in der Sonne. Anderes fällt auf den Boden, der nicht umgepflügt ist. Und zum Schluss fällt auch Korn auf den Boden, der gepflügt ist und der geackert ist. Und auf diesem Acker kann es aufgehen. Und was hat Jesus mit diesem Bild sagen wollen? Ob Gott in unserer Welt zum Ziel kommt, das liegt also ausschließlich an uns. Wir machen immer wieder so, wie wenn das bei Gott irgendwo eine Panne wäre. Dass wir sagen, Gott, warum wirkst du heute nicht kräftiger? Warum hast du nicht mehr Mittel in der Hand, um die Menschen zu dir zu führen? Und Jesus sagt, das ist doch wie bei einem Sämann, der das Korn auswirft. Das Korn ist gesund. Das Korn ist das richtige Korn. Jedes Korn, das ausgesät wird, ist eigentlich der Same zu einer fruchtbaren Pflanze. Aber es hängt ganz davon ab, auf welchen Boden wird dieses Korn gesät. Das heißt, also gab es früher so ein Sprüchlein, vielleicht haben Sie es auch noch gesehen, es waren so alten Heften von der Bibelanstalt drin, vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Also eine Frage an uns, bist du jetzt so ein Steinhag, bist du ein hart getrampelter Weg? Und was bedeutet das? Es bedeutet doch, dass wir heute vielleicht von diesem Tag herkommen, so erfüllt sind mit all dem, was wir heute gehört und gearbeitet haben, dass wir gar nicht dran denken können, wie dieses Wort in uns aufgeht. Und man kann oft sogar noch meinen, ja, wenn Gott mächtiger in meinem Leben wirken würde, dann würde er vielleicht bei mir mehr Frucht schaffen. Nein, es liegt ausschließlich dran, ob der Boden bei mir richtig umgepflügt ist, ob Gott richtig in meinem Leben wirken kann. Ja, was ist jetzt da nötig? Ich war am Sonntag, als ich Ihnen von dem Leben von Ludwig Krapf erzählte, beim Vorbereiten und beim Durchgehen seiner Biografie ganz angesprochen, wie er eigentlich jedes Lebensereignis daraufhin untersucht hat und gesagt hat, da arbeitet Gott an mir und will mich bereit machen, da will Gott mich zubereiten. Und mir ist erst wieder an dem Lebensbild richtig aufgegangen, das stimmt ja. Gott will uns dauernd wieder so öffnen, dass wir sein Wort richtig verstehen. Das ist Gottes große Bemühung, den Acker umzupflügen, damit sein Wort, das er aussät, wieder bei uns aufgehen kann und eine vielfache Frucht wirken kann. Denken Sie da heute auch dran, Gott will an mir arbeiten, Gott will mich zubereiten, dass ich sein Wort besser verstehen kann. Und ich will mit Ihnen heute über ein Wort reden, das in der Bibel ein Kernwort ist und das ein ganz wichtiges Wort ist, das Wort Buße. Das Wort Buße gebrauchen wir ja meist, etwa wenn wir traurig sind über einen falschen Weg, den wir eingeschlagen haben, will umkehren, will wieder einen richtigen Weg einschlagen. Erinnern Sie sich, dass das Wort Buße bei Martin Luther das Hauptwort, das Schlüsselwort war bei der Reformation. Als er die damals erstarrte, kalte und tote Kirche erweckte, hat er ja die 95 Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg befestigt. Und es waren diese 95 Thesen, die alle zu diesem Thema sprachen, was eigentlich richtige Buße sei. Jetzt, warum hängt das zusammen? Die Art und Weise, wie wir in unserem Leben uns zubereiten müssen, dass das Wort Gottes richtig aufging, ist die Buße. Schlimm ist ja, dass das Wort Buße, war bei Ulrich Parzani auch schön in dem Abend, dass das Wort Buße bei uns immer bloß in einem ganz blöden Zusammenhang mit Strafe vorkommt. Das, was aber ursprünglich in dem Wort drin steht, heißt Wende machen, eine Umkehr machen. Und es ist nicht nur bei Martin Luther wichtig gewesen, sondern das Wort kommt auch bei Jesus als das Schlüsselwort seiner Predigt vor. Wo Sie das lesen, Jesus predigte von der Buße, von der Umkehr. Das muss doch eigentlich ein Schlüsselwort sein. Ich weiß nicht, wo kommt bei Ihnen Buße vor? Wenn wir einmal unser Leben betrachten, dann sagen wir ja, Buße, das war natürlich damals wichtig, als ich mich bekehrt habe. Das ist eine wichtige Bedeutung des Wortes Buße, als wir uns losgelöst haben von einem falschen Leben. Und dann können Sie erzählen, damals stand ich in Beziehungen, die waren nicht gut, das hat mir Gott gezeigt, die waren sündig und die habe ich gelöst und habe ich weggetan. Aber sagen Sie, spielt das nur eine Rolle in dem Augenblick, wo Sie gläubig wurden? Die Buße, jetzt wird Martin Luther gesagt, dass unser ganzes Leben eine fortwährende Buße sei. Ja, was? Eine fortwährende Buße. Wo spielt das heute im Tagesablauf bei uns eine Rolle? Die Buße, die Umkehr zu Jesus Christus hin oder, wie ich es vorhin im Bild gesagt habe, das Umpflügen des Ackers, damit das Korn des Wortes Gottes in meinem Leben richtig Wurzel schlagen kann und richtig aufgehen kann. Je länger Sie im Christenleben stehen, und ich vermute, eine ganze Reihe von Ihnen, Sie sind schon einige Jahre ganz bewusst Christ und Sie wollen das Wort Gottes lesen, Sie wollen Jesus treu sein. Haben Sie gemerkt, je länger Sie mit Jesus gehen, umso mehr entdecken Sie in Ihrem Leben ganz schreckliche Dinge, die Sie damals, als Sie gläubig wurden, noch gar nicht so tief erkannt haben. Damals haben Sie gesagt, ja da, ich war ein Mensch, der hat gewisse Praktiken gehabt, da waren ganz handfeste, massive Sünden, die habe ich abgelegt. Aber eins haben Sie nicht gemerkt, dass das ganze sündliche Wesen tief in ihnen drin steckt. Und das merkt man erst im Lauf eines längeren Christenlebens und sagt, das ist ja furchtbar. Ich habe gar nicht gewusst, dass in meinem ganzen Wesen, in mir tief drin, stecken Dinge, die mich erschüttern. Jetzt, ich weiß nicht, ob Sie überhaupt das bei sich kritisch mal beobachten. Das heißt ja Buße tun, auch diese Dinge einmal sehen und dann die ganzen notvollen Dinge, die noch tief in uns stecken, bekämpfen, wegtun und ablegen. Also was entdeckt man da bei sich? Da entdeckt man unreine Gedanken, schmutzige Gedanken. Da entdeckt man Freude, Freude an Bösem, Schadenfreude vielleicht. Freude, wenn ein anderer leidet, der hat's verdient, das tut ihm aber gut. Da entdeckt man Neid, da entdeckt man Geiz an sich, da entdeckt man Hochmut. Über diese Dinge reden wir eigentlich sehr selten. Aber die Bibel spricht auch davon. Es wäre ja schön, wenn mit unserer Bekehrung all das gelöst wäre. Wenn wir sagen, mit meiner Bekehrung, da habe ich die Sünde abgelegt und seitdem ist das also gut, jetzt bin ich Christ, jetzt ist das weg. Sondern je länger wir Christ werden, merken wir, dass in mir das alte Wesen steckt. Man kann das einfach überspielen mit frommen Worten, also ist nicht gut. Sondern, dass unser ganzes Leben eine fortwährende Buße sei. Da spielt sich ein ganz harter Kampf ab und wir müssen aufpassen, dass wir den Kampf richtig führen. Dass wir die Buße im täglichen Leben wieder erkennen. Und dieses Wort sollte ein Schlüsselwort bei uns sein, so wie es bei der Reformation Martin Luthers das Schlüsselwort war und so wie es in der Verkündigung Jesu das Schlüsselwort war, dass ich in meinem ganzen Leben mich dagegen wehre und kämpfe, gegen die all die Spuren, die in meinem Leben drin sind. Es ist ja immer so, wenn man meint, man hätte den Teufel in seinem Leben besiegt, dass er plötzlich dort, wo ich den Kopf von ihm abgeschlagen habe, wie bei dem Drachen, sieben andere nachwachsen. Und ich meine, plötzlich, da kommt er wieder und ist so regsam in meinem Leben. Und er kommt mit allen tückischen Angriffen und hat mich wieder im Griff. Mein ganzes Leben soll eine dauernde Buße sein. Ich soll all die Spuren des Bösen in meinem Leben bekämpfen. Und ich will Ihnen nun drei Punkte zeigen, was in diesem Zusammenhang einfach in der Bibel uns gesagt wird. Der Anfang, wenn ich Christ werde, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Loslassen vom Bösen, aber ich habe bis zu meiner Todesstunde die ganzen Spuren meiner alten Schuld immer wieder als reale Versuchung und Bedrohung in mir. Wenn Sie wissen wollen, was mir die schlimmste Not ist, sind es nicht einmal die einzelnen Versuchungen oder einzelne Sachen, sondern, kennen Sie das bei sich auch, dass Sie gar keine Lust zum Gebot Gottes haben. Dass Sie sagen, mich zieht's gar nicht mehr zu Gott, zu seinem Wort. Ich habe gar keine Freude zum Beten. Alles andere lockt Sie mehr. Der Druck auf der Fernsehknopf ist leichter oder eine Zeitung aufzuschlagen ist leichter, als zu Gott zu kommen. Dabei müsste beim Christ eigentlich alles umgekehrt sein. Sag, warum steckt das so tief in mir? Jetzt lesen wir einmal einen Abschnitt aus dem Paulusbrief. Der hat ja sehr oft von diesem Problem gesprochen. Kolosser 3. Kolosser nach dem Philipperbrief, Kolosser 3, Vers 5 bis 11. Paulus erzählt das nun hier im Zusammenhang mit der ganzen Freude. Christus ist der mächtige Herrscher im Himmel, er ist auferstanden, er ist gen Himmel gefahren, er sitzt zu Rechten Gottes, hat die ganze Macht in seiner Hand und Christus ist unser Leben und er will auch unser Leben verändern. Dann sagt er im Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Jetzt macht doch in eurem Leben einen täglichen Kampf mit all den dunklen Dingen, die in eurem Leben sich immer wieder regen. Und das gehört zum Christenleben mit dazu. Unzucht. Da sagen andere, ja, was ist da gemeint? Da meint er alle Formen der Hurerei, alle unreinen Gedanken, die aus der Gier kommen, die nicht in die Gottesordnung sich fügen. Wir brauchen uns nicht erregen über die Unmoral etwa, die in unseren Tagen überall dargestellt wird, sondern wir sollen uns erregen, wie die Spuren des gottlosen Lebens in unserem eigenen Herzen hochkommen. Dagegen sollen wir ankämpfen. Sie finden bei Paulus überhaupt nie die Erregung über die anderen. Er erwähnt es überhaupt nur einmal, das in Römer 1, die Demoralisierung der Welt, als ein Zeichen der völligen Gottferne der Welt. Aber sonst spricht Paulus immer von den Christen, sagt, ihr als Christen sollt doch in eurem Leben das besiegen und das sollt doch totschlagen, dass das überhaupt nimmer bei euch sich regen kann. Unzucht, Unreinheit, das ist in den Gedanken, die schändliche Leidenschaft, die böse Begierde, und die Habsucht, die Götzendienst ist. Manchmal wird das ja vorgeworfen und wird gesagt, bei den Christen wird so oft über die unreinen Begierden gesprochen und so wenig über die Habsucht. Doch, da hat Jesus so klar davon gesprochen. Das Thema, das bei Jesus noch öfter angeführt wurde als alle unreine Liebe etwa, hat er die Habsucht, Reichtum und der Besitz angesprochen. Und das ist auch etwa im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld so, dass Jesus ganz klar sagt, der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes. Und das ist eine besondere Frage an uns, wie wir in diesen Zeiten des ungeheuren Wohlstands, des sagenhaften Wohlstands bei uns, wie wir mit den Gütern umgehen oder ob die Habsucht uns ergreift. Ob sie ihr Herz dranhängen in einer Zeit, wo Grundstückspreise explodieren, wo man in verschiedenen Zweigen an der Börse oder wo man einen Haufen Geld machen kann mit Spekulationen und was weiß ich, wo sie ihr Herz dranhängen, wo sie über Nacht reich werden können durch ein Erbe oder wo sie alles verlieren können, so wie es vielen Geschäftsleuten geht, bloß weil sie vielleicht einen Kunden haben, der seine Rechnung nicht bezahlen kann, wo das ist mit der Habsucht. Es ist genauso eine Sünde wie Ehebruch. In der Bibel. Und man muss wissen, wo das in uns drinsteckt. Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebt. Nun legt ab von euch Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen, den neuen angezogen, den erneuert, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild Gottes, der ihn geschaffen hat. Das haben wir ja letztes Mal gesprochen, das neue Bild, das Gott in uns herstellen will. Aber wir spüren, wie wir immer wieder zurückfallen in dieses alte Wesen.
Wir spüren, wie die alte Art an unserem ganzen Wesen hängt. Das ist nicht bloß eine Not meines Fleisches, sondern das ist eine Not, die ganz tief in meiner ganzen Veranlagung, in meiner Seele drin hängt, in meiner Gedankenart, in meinem Erbe, das ich lebe, so wie ich eben bin. Und jetzt sagt der Paulus, man kann dieses töten, man kann dieses niederschlagen, man kann dieses weglegen. Ja, wie kann man das machen? Das kann man nicht, das haben wir oft gesagt, indem man sich selber mit einer zwanghaften Art bekämpft, sondern man kann es in der Vergebung unter dem Kreuz Jesu ablegen, indem man es vor Jesus offenbar macht und sagt, Herr, das war heute nicht recht. Und ich finde das so wunderbar, wenn Buße bei uns, ja auch, wie es im Neuen Testament drin steht, wie es in den Reformationsschriften immer wieder gesagt wurde, eine fröhliche Sache ist. Eine fröhliche Sache, da ist einer, der seine dunklen Dinge ins Licht Jesu bringt. Und Buße tun soll uns Freude machen, soll doch uns befreien. Wir wollen heraus. Und deshalb darf nichts mehr in der dunklen Grauzone drin bleiben, sondern wir wollen alles ins Licht Jesu bringen. Und das Entdecken, das ist eine Sache, die brauche ich jeden Tag. Und ich will jeden Tag in dieser Buße leben und das ablegen und auch die dunklen Dinge in meinem Leben erkennen und frei werden davon. Wir wollen noch eine Stelle angucken, Römer 6, Vers 5. Römerbrief 6. Denn wenn wir mit Jesus verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch ihm in der Auferstehung gleich sein. Und was heißt das, wenn wir in dem Tod Jesu gleich sind? Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit Jesus gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet wird, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei von der Sünde. Wir wollen immer in dem alten Wesen weitermachen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass das bei uns nicht auseinandergeht, dass wir zwar das sagen, ich bin frei von der Sünde, aber in der Wirklichkeit gehen die Praktiken unseres Lebens mit all den dunklen Dingen weiter. Sie wissen, man kann das ganz prima machen, man kann in der Bibelstunde sitzen, man kann fromme Lieder singen, man kann beten und unter der Decke sind unsere Handlungen ganz anders. Und das geht ja nicht. Dann heißt beim Paulus, dann hätten wir ja den Zorn Gottes in unserem Leben drin, denn Gott will kein Unrecht haben und er lässt bei seinen Leuten nichts durchgehen. Deshalb bitte ich Sie, wenn Sie den Segen Gottes haben wollen, dass Sie alles fortwährend ins Licht Jesu bringen und das immer wieder auch in seinem Licht bekennen. Also das war der erste Punkt. Wir wollen unsere dunklen Dinge immer wieder im Licht Jesu ausräumen, bekennen und auch nennen. Jetzt kommt ein zweiter Punkt. Bei den Christen wird sehr oft übers Kreuz gesprochen. Jeder muss sein Kreuz tragen. Wenn man dann davon redet, was meinst du mit deinem Kreuz? Dann meinen sie, ich habe der Ischias oder ich habe so schwer, meine Kinder sind so böse mit mir, das ist mein Kreuz, das ich tragen muss, oder ich habe so schwierige Leute bei mir im Haus, oder was sie nun haben, das ist mein Kreuz, das ich tragen muss. In der Bibel ist das aber nicht so gemeint, sondern gekreuzigt sein mit Christus heißt, sich täglich seine Fehler aufdecken lassen und erinnert werden, was Jesus in seinen Tod hinunterzieht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie Sie reagieren, wenn bei Ihnen Sachen ins Licht kommen, dunkle Dinge in Ihrem Leben, wie Sie reagieren. Vielleicht reagieren Sie auch so, dass Sie dann beschönigen und sagen, stimmt ja gar nicht, dass Sie sich verteidigen. Vielleicht genieren Sie sich, vielleicht finden Sie es furchtbar peinlich, sonst hätte niemand merken dürfen. Oder nehmen Sie es wirklich so, dass Sie sagen, jetzt ist gut, dass offenbar wird, auch dafür ist Jesus in den Tod gegangen. Und ich darf diese Not meines Lebens offen bekennen, und bei Jesus ablegen und in einem neuen Leben wandeln. Ich bin mit ihm gekreuzigt und das Alte hat er hinuntergenommen. Also wenn man mal bei sich selber prüft, wie wir eher empfindlich sind oder wie wir manchmal richtig peinlich hängen am Lob oder solche Dinge. Jetzt wissen Sie doch, dass Jesus als der große Seelsorger dauernd an Ihnen arbeitet, um Ihnen das bewusst zu machen. Sag, leg's doch bei mir ab. Er hat Sie doch errettet. Als ein Mensch mit all den Mängeln und Fehlern. Er hat doch das gewusst, als er für sie am Kreuz starb. Jetzt sollen Sie doch auch diese dunklen Dinge bei ihm ganz getrost ablegen. Sehen Sie, darum ist es ja so, dass wir als Christen nicht meinen, man muss in ein Kloster gehen, um dort das heilige Leben zu führen, sondern wir meinen, dass gerade das der wichtigste Platz für Christen ist, in die Welt hineinzugehen, wo man dauernd an seine Fehler erinnert wird. Und ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass eine Frau, die heute im Berufsleben steht oder die in einer Familie steht, viel besser die Wohltaten Jesu erkennt, als wenn sie im Kloster bloß Psalmen singt. Sie muss ins Leben hinein, so wie ein Mann im Leben drinsteht und dauernd stößt er auf seine Sündenunvollkommenheit. Und je länger wir im Glauben stehen, sehen wir das viel, viel besser. Als wir zum Glauben kamen, haben wir gemeint, ja, ich habe ein paar Sünden in meinem Leben und die muss Jesus vergeben. Und je länger wir im Glauben stehen, merken wir, mein ganzes Wesen ist durchzogen von Sünde. Das ist so gottfern. So fern von ihm, aber ich bring's ins Licht Jesu, damit er mich frei machen kann, damit er, und jetzt geht's doch um die neue Geburt, damit er dieses neue Wesen in mir wirklich offenbar machen kann. Er will doch was Neues machen, er will doch sein ursprüngliches Bild wiederherstellen, und das kann er nur, wenn das Alte in den Tod gegeben wird. Es ist also wirklich nicht so, dass etwa mit doch vollkommenen Wassertaufe, als bewusstes Glaubensbekenntnis, das alte Wesen in den Tod gegeben wird. Das ist ja immer wieder, wenn ich versuche, Sie da hinzuweisen, möchte ich nicht irgendjemand jetzt wieder ärgern und sagen, ich bin da auf die Meinung oder die Meinung der Taufe, sondern das geschieht nur in einem fortwährenden Prozess des Ersäufens. Dass ich sage, ich werde täglich bis in meine Todesstunde diesen Prozess machen müssen, im Lichte Jesu ablegen, Schuld und Bekennen. Die Frau von dem Ludwig Krapf, die Rosine, hat ja in ihrer schweren Fieberqual in Mombasa, als sie starb, so furchtbare Anfechtungen gehabt. Und da fragen wir ja manchmal, woher kommt das? Ich denke, dass diese Menschen noch viel bewusster im Glauben gelebt haben und das gewusst haben. Und selbst wenn ich all mein Leben opfere und dem Herrn diene, hängt doch so viel Geltungsbedürfnis damit zusammen. Und man will groß sein und man meint, man könne mit seinen Leistungen was erben. Und in diesem Todeskampf ist ihr das alles als eine solche Anklage erschienen, bis ihr Mann dann ihr das wieder zugesprochen hat. Jesus ist dein. Das Blut Jesu macht dich rein von aller Sünde. Und jetzt ruh doch. Und dann konnte sie nicht ruhen, sondern hat immer weiter geredet. Der Mann hat's kaum mehr hören können, weil er so schwach war in seinen großen Fieberanfällen der Malaria, wie sie dann immer wieder bloß das gesagt hat, es gibt nichts Größeres, als dass ich mich in den Armen Jesu bergen darf. Da hat sie nicht mehr von ihrem Kind gesprochen, das sie dann geboren hat. Und es war ja bloß noch das wichtig, wie groß das Erbarmen Jesu ist als ein fester Grund des Heils, in dem ich mich bergen kann. Es bleibt am Ende gar nichts übrig, ein Mensch, den Sie lieben, der als Christ Ihnen Vorbild war, er hat mir doch so viel im Glauben gegeben und er war doch so wunderbar und er hat doch so stark durch den Heiligen Geist gewirkt. Das Wunder der Errettung, dass Jesus Menschen mit ihren alten Gebundenheiten nimmt. Das Wesen Adams mit der ganzen Sünde, die durch die Menschheit geht, hängt uns ja so tief an. Und da sind alle falschen Motive auch in uns drin. Deshalb hat ja Jesus immer davon gesprochen, wer ihm nachfolgen will, der müsste sich selbst verleugnen. Und Jesus meint sich selbst verleugnen. Ich denke auch daran, dass viele von Ihnen an dieser Stelle sogar fast krankhafte, tiefenpsychologische Wunden in ihrem Leben haben, weil die Eltern dann vielleicht gesagt haben, wenn es einen schwierigen Grießbrei zu essen gab, das muss man auch jetzt tun, man muss den Willen eines Kindes brechen. Kennen Sie das? Wo man sagt, du musst auch durch, du musst jetzt. Das ist ja von Jesus nicht gemeint, sondern was gemeint ist, ist mein störrischer Wille, der sich nie in die Ordnung Gottes fügen will. Der muss gebrochen werden. Und das können nicht Erzieher tun. Das muss Gott selber tun. Und Sie wissen, dass dieser Prozess auch mit Ihnen ein Leben lang weitergeht. Und ich habe einfach oft die Sorge, dass wir in diesen Zeiten auch mit unserem Christentum eigentlich nur so interessiert sind, ob Gott uns noch das letzte Wohlbefinden schenkt. Ich glaube, das ist unserem Herrn gar nicht wichtig, dass wie viel Geld sie verdienen und wie schön ihre Wohnung ausstaffiert ist und ob alle gesund sind in ihrem Haus, sondern Jesus nur daran interessiert, dass er sein Bild in ihr Leben hineinprägen kann. Und da muss er manchmal in ihrem Leben ansetzen und muss hart hineinreden. Und ich weiß nicht, ob wir einander den Dienst auch noch tun, dass wir sagen, welchen Zweck verfolgt das? Ich darf es nochmal mit den Worten von Ludwig Krapf erklären. der ja deshalb gesagt hat, ich könnte in meinem Leben die Leiden wegbeten. Das traut er sich zu. Aber dann müsste ja mein Herr mir gleich wieder neue Leiden schicken, denn er hat doch vor, mich an diesen Leiden reifen zu lassen und über diesen Leiden mich näher an sich zu binden. Ganz interessante Sache. Die Frage, was hat eigentlich der Herr vor mit mir, so ist doch auch in der Bibel immer beschrieben, dass der Herr uns etwas zeigt und dass sie sagen, ja, also jetzt verstehe ich es, warum in meinem Leben ich dauernd mit so schwierigen Menschen zusammenleben muss und warum in meinem Leben so manches kompliziert abläuft, weil der Herr sicher will, dass ich nicht mein Ich bloß lebe, sondern frage, Herr, was willst du? Dass ich zurücktrete, dass ich das lerne, dass ich ihm die Ehre gebe. Lukas 9, Vers 23 steht dieses Wort. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Wir würden sagen, wer Jesus folgen will, der muss Erfolg haben. Der möge Hunderttausende zu Jesus führen und möge Tag und Nacht für ihn einsetzen. Jesus will von uns nur, dass wir uns seinem Willen anvertrauen. Und sein Wille war nie die große Schau vor den Menschen. Er wollte, dass wir ihm treu sind, sein Kreuz. Was ist denn sein Kreuz? Die Frucht seines Leidens auf uns nehmen und uns frei machen von allen ungöttlichen Spuren in unserem Leben, dass wir heilig für ihn werden. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wird nichts davon gesagt, dass wir in der Welt Einfluss nehmen, sondern wird nichts gesagt, dass wir nach großen Stellungen uns ausstrecken sollten, sondern sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Oder Lukas 14, Vers 20. Na. Das stimmt jetzt nicht. Das stimmt nicht. Wer nicht absagt allem, doch das am Ende dann. Wer nicht absagt allem, was er hat, das kommt dann, ja, das kommt erst hinten. 27, richtig, Entschuldigung. Wer nicht sein Kreuzring mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht absagt allem, Vers 33. Wer sich nicht, jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jetzt sagen sie, ja, soll ich alles denn hergeben und ein Obdachloser werden auf der Straße? Nein, aber es gibt Dinge in ihrem Leben, wo sie sich vielleicht sperren und sich wundern. Und es kann der Prozess sein, wo Jesus bei ihnen das einüben will. Absagen, lossagen von etwas, was uns ganz wichtig und kostbar ist. Aber er will uns viel größer werden in diesem Augenblick. Und da bin ich beim letzten Punkt, Raum schaffen für Gottes Geist. Also, sieht immer wieder so aus, wie wenn uns da etwas weggenommen würde. Und ich habe auch Sorge gehabt, ob Sie heute Abend das Thema richtig verstehen, wenn ich über dieses rede. Und Sie sagen, no, das ist aber schon hart, was du uns heute Abend zumutest, an diesem herrlichen Sommerabend mit seiner Schönheit. Und jetzt muss ich all das Alte ablegen, das mir so kostbar und so wichtig ist. Es geht doch darum, dass Jesus einen ganz großen Segen für sie bereit hat. Darum hat er sein Leben für sie gelassen. Und er hat sie geliebt, schon bevor sie geboren waren, er kennt sie. Und er will nur in ihrem Leben zum Zug kommen. Und was will er in ihrem Leben machen? Er will diese neue Geburt, das neue Wesen. Wunderbar, ich denke immer noch, wie Ulrich Parzanis uns dargelegt hat. Wie er das in uns darstellen will. Und was hindert das Wachsen dieses neuen Lebens? Warum kommt Jesus bei uns nicht im Zug? Ganz einfach, weil ganz handfeste Dinge ihm den Weg sind. Und jetzt gehe ich wieder auf das Bild vom vierfachen Ackerfeld. Entweder ist der Boden so festgetrampelt, dass sein Wort gar nicht aufgehen kann, oder sind die Dornen und die Steine und das erstickt dieses Pflänzlein. Vielleicht ist ihr Glaubensleben nur so ein ganz, ganz kleines, zartes Pflänzlein. Das hat Jesus einmal in ihr Leben hineingelegt. Ich freue mich immer, wie das entsteht. Da fängt ein Mensch an, Jesus zu lieben, auf ihn zu hören, glaubt ihm, Aber wie kann dieses Pflänzlein nun wachsen? Und da braucht es Raum und muss sich entfalten können in ihrem Leben. Und das sind viele, viele Dinge, die das Wachsen hindern. Sie wissen, wie das auch ist, wenn wir nur die alte Art haben, diese gierige Art, die unreine Art, die leidenschaftliche Art, da kann der Geist Gottes nicht wirken, das betrübt ihn. Das macht ihn wirkungslos, das vertreibt ihn. Da geht der Heilige Geist weg, er ist nicht mehr da, und Jesus ist nicht bei uns. Wir haben vielleicht noch ein paar Worte der Erinnerung da und sie spüren das dann, dass sie auch gar keine Lust haben zum Wort Gottes. Es ist ihnen fremd. An was liegt das denn? Es liegt nicht am Wort Gottes. Gar nicht daran, sonst liegt an uns, dass wir nicht vorbereitet sind, dass wir nicht bußbereit sind. 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Sie können in Ihrem Leben Ihr Herz nicht ändern. Sie können nicht mal eine miese Veranlagung in Ihrem Leben ausrotten. Das können Sie gar nicht. Sie sagen dann, ja, das ist mir so mein Wesen. Sie können es aber im Lichte Jesu bekennen, bereuen und sagen. Und das ist so wunderbar, dass natürlich eine Änderung möglich ist. Wenn man heute immer wieder fragt, was ist nach den Erkenntnissen der tiefen Psychologie überhaupt in einem Menschen wandelbar, ist das nicht schon angeboren und in seinen Genen mitgegeben? Das, was im Lichte Jesu ausgesprochen, bekannt und vergeben ist, das kann durch die Kraft Jesu verändert und erneuert werden. Und das ist ganz wunderbar, dass Geizige zu Freigebigen wurden, dass leidenschaftliche unreine Leute zu reinen, heiligen Persönlichkeiten wurden. Und das ist wunderbar, dass das Jesus kann, wenn es in seinem Licht ist. Sie können es nicht tun, indem Sie ein verbissener Mensch werden. Und Sie können es nicht erreichen mit dem Gesetz. Sie können es durch die Gnade und durch den Glauben machen. Indem Sie die Vergebung Jesu in Ihr Leben einlassen. Und indem Sie glauben, Jesus ist der Sieger auch darüber. Und das ist was Wunderbares, wenn Sie jetzt das bloß einmal sagen. Ich bekenne vor meinem Herrn meine Gebundenheit, meine Sucht, meine Gier. Ich weiß, dass im Leben reifer Christen viele, viele Sünden offenbar werden, von denen sie früher noch gar nichts gewusst haben. Und sie furchtbar darunter leiden und das lähmt sie und macht sie traurig. Jetzt kommen sie doch ins Licht. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Es gibt niemand, der da nicht kommen kann. Kommt her zu mir, der mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Da will Jesus seine Art in unser Herz einprägen. Ich darf kommen. Darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Hast du nicht verloren, endlich die Geduld? Nein, jetzt komm doch in sein Licht. Und darum ist das Schlüsselthema, von dem wir immer reden, von der Vergebung der Schuld. Und die brauchen wir. Deshalb tut mir eine Evangelisation so gut wie mit Ulrich Barzani. Da habe ich unheimlich viel wieder profitiert und Freispruch erhalten. In vielem, was mich bedrückt. Und ich brauche es gar nicht den Menschen erzählen, was mein Herr weiß. Und ich brauche es nicht beschönigen. Und dann ist jemand neu geworden, dann hat Jesus Raum in unserem Leben zu wirken. Dann ist das Alte weggenommen. Galater 6, Vers 15. Da kämpft Paulus immer gegen den Wunsch der Galater mit ganzen Gesetzesvorschriften, mit einer Fülle von Maßnahmen, das einzuengen, das Böse zu bekämpfen. Da war wieder die ganze Not des Reinheitsgesetzes. Und Paulus sagt, das hat doch gar keinen Wert. Nehmt Christus auf. In Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Wer an Christus glaubt, der hat das neue Leben. Und dem will ich Raum geben. Und erst kann er in meinem Leben einziehen, wenn ich ihm gehorche. Nun sagen viele immer wieder, und sie kennen das auch bei sich, ja, aber ich fühle mich so unwürdig. Das ist dann eine ganz weitere Not, die dann hinzukommt. Plötzlich, wenn man dann seine ganze Not sieht, vielleicht gar, dass im Leben eine Familie drüber zerbrochen ist, über der eigenen Schulden. Wenn man später das realisiert, sagt, meine Eltern sind tot, ich kann gar nicht mehr um Verzeihung bitten, meine Schuld schreit gen Himmel, oder sind Dinge, die irgendwo geschehen sind im Krieg und es geht mit uns, oder auch jetzt Dinge, wo man sagt, da ist einer vielleicht in unserer Nähe über meiner Schuld in große Not gekommen und ich bin mitschuldig und was ich getan habe, das belastet mich so unheimlich. Und dann sagt einer, ich kann das gar nicht fühlen. Ich kann das gar nicht fühlen, dass das neue Leben auch mir noch gilt und das für mich noch Hoffnung ist. Dann müssen Sie wissen, dass dies überhaupt nie für den Glauben entscheidend ist, was ich fühlen kann. Sie können massivste Sünden tun. Sie können kriminell sein, wie sie Rekorde aufstellen und fühlen sich vielleicht sicher. Und das ist ein Trick vom Teufel. Die Gefühle sind nie wichtig. Die Gefühle, auf die dürfen Sie überhaupt nie hören. Und es ist immer so, wenn Sie nämlich auch sagen, jetzt, ich höre das, dass Jesus vergibt und dass er auch mir das neue Leben schenkt und dass ich in der Buße zu ihm kommen kann und er auch mir all das schenkt und ich eine neue Kreatur bin. Aber ich fühle mich doch so unwürdig. Ich fühle mich so schlecht. Lassen Sie doch Ihre Gefühle liegen. Was brauchen Sie auf Ihre Gefühle haben? Er, der Herr, sagt mir's. Und das ist eine große Hilfe, auch die seelsorgerliche Aussprache, dass man sagt, ich suche jemanden, der mit mir betet, der mir die Hände auflegt und mir die Vergebung zuspricht. Und dass Sie sich dann in die Bibel reinschreiben oder mit dem Stift unterschreiben, das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Verstehen Sie auch, warum wir es im Abendmahl nochmal so sagen? Nicht das Wort, das ich immer bloß beim Abendmahl das zugesprochen bekomme, sondern das Blut Jesu, das Tag und Nacht für mich da ist. Das deckt meine Schultern. Das Gefühl folgt erst nach. Und ich habe es nicht in meinem Gefühl zu fühlen und brauche mich gar nicht nach dem richten. Aber wir wollen immer dran denken, dazu gehört es auch zum neuen Leben, dass ich nun in einem neuen Leben wandle. Matthäus 7, Vers 21. Wir kurven so ein bisschen entlang durch die Bibel, aber es ist auch mal schön, so einen Rundgang zu machen. Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern den Willen tun meines Vaters. Jetzt wird es Ihnen ein Wunsch, dass Sie sagen, Herr, bekehre mich. Ich habe zwar damals, als ich 15 war, mich dir mit Haut und Haar verschrieben, aber bekehre mich vollständig, auch meine unreinen Gedanken. Herr, nimm du Besitz von mir, von meinen Händen, von meinem Willen, meinem störrischen Willen, von meiner ganzen Art, die sich nicht in deine Ordnung fügen will. Und da ist jetzt wichtig, dass der Paulus einen Sprachgebrauch wählt vom inwendigen Menschen, Römer 7, Vers 22. Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Das wissen bloß Christen, dass ein schrecklicher Zwiespalt in uns da ist. Ich will doch Gott dienen, ich möchte ihm keine Schande machen und weiß doch, ich habe ein Wesen, das mich im nächsten Augenblick zu ganz schlimmen, bösen Sünden verführen kann. Und da ist kein Christ davor gefeit, mögen die Gebiete auch noch so verschieden sein. Der Versucher weiß, wo er uns reizen muss. Und ich sehe das nun, dass ich sage, Herr, mach doch meinen inwendigen Menschen stark. Lass du ihn wachsen und zunehmen. Da hat ja Paulus in 2. Korinther 4 dann mehr davon geschrieben. Dass der innere Mensch eigentlich erst gedeihen kann, 2. Korinther 4, Vers 16, wenn der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Es ist ganz wunderbar, wenn ich zunehme am inneren Menschen. Den sehen wir nicht mit unseren Augen, aber dass in uns das neue Wesen, die neue Geburt, immer mehr Raum sucht. Ja, wie hat es der Paulus trennen können? Lassen Sie es. Wir können es mit unserer Begrifflichkeit nicht richtig auseinanderdividieren. Es ist ein Geheimnis, aber die Wirklichkeit ist da. Seit meiner Bekehrung gehöre ich dem Herrn und ich gehöre ihm ganz und ich bin sein Eigentum. Und auch wenn ich sündige, bleibe ich sein Eigentum, aber ich will doch, dass der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Und dazu dient auch die äußere Trübsal, das äußere Leiden, auch manche Schwierigkeit im Leben, dass ich nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare sehe und mich vom Herrn immer weiter zubereiten lasse für das, was er in mir wirken will. Noch eine letzte Stelle, Epheser 3, Vers 16 und 17. Ich, Paulus, betet jeden Tag für die Gemeinde und sagt, er ist der Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel auf Erden. Er gebe euch Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist im Inwendigen. Haben Sie schon mal gebetet, Herr, lass mich wachsen an meinem inwendigen Menschen, dass ich ein Mensch werde, wo du in mir das neue Wesen bereiten kannst. Herrlich. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das geht nur, indem ich zuerst einmal, wie so Unkraut fällt, da hat unsere liebe Vogler so herrlich auf der Kirche wies, diese Unkraut, da, die Rosenfelder da wieder gesäubert, da war furchtbares Unkraut drin, alle Achtung. Und dann ist frei, und dann gehören Pflanzen rein, die drin wachsen können. Und die wieder loswachsen und die blühen und dass Frucht dort entstehen kann. Das ist herrlich, dass mein Leben Frucht bringen darf. Haben Sie gemerkt? Ich bin ein Kind Gottes, ein Eigentum Gottes. Vom ersten Tag meiner Bekehrung an. Aber die Frage der Frucht, die kommt dann. Frucht kann nur wachsen, wenn es Unkraut besiegt ist. Und dazu ist Buße nötig, fortwährende Buße. Und ein ganzes Leben hält diese Buße an. Es ist eigentlich komisch, dass man von der Buße so wenig redet, die doch so wichtig ist. Dass der inwendige Mensch bei uns erneuert wird und wachsen kann. Ich hoffe, dass ein wenig klar geworden ist. Und ich freue mich, dass ich so mal darbieten konnte. Und es waren ganze Portionen, aber hoffe, dass Sie auch weiter drüber nachdenken können.